Ich habe heute eine Predigt und ich habe mir versucht, eine Überschrift zu finden. Stimmt vielleicht nicht ganz, aber die Überschrift ist: Deine Offenbarung genügt. Das Wort Offenbarung kannst du in dem Fall auch mit Glaube übersetzen oder mit Erkenntnis, je nachdem, wie du dir jetzt leichter tust mit dem Thema. Deine Offenbarung genügt. Es reicht. Das, was du hast. Und da möchte ich zuerst einmal für ein paar Dinge eingehen, die mich in letzter Zeit ein bisschen nerven, wenn ich jetzt Internet schaue. Da tauchen nämlich ganz viele Videos auf im Sinne von: Du musst richtig beten. Wenn du bete dieses Gebet und der Feind wird fliehen. Bete dieses Gebet und du wirst sofort geheilt. Bete dieses Gebet und Dämonen sind besiegt und so weiter. Und das nervt mich ein bisschen, wenn ich sowas höre, weil es erzeugt Druck, es erzeugt eine Erwartungshaltung und so weiter. Anderes ist: Du musst das Richtige tun. Ja, du das Richtige, du ja, nichts Falsches. Du musst die richtigen Proklamationen aussprechen, im Sinne von, ja, wenn du das Falsche natürlich sagst, dann legst du dir einen Fluch auf dich selber. Aber wenn du falsch für eine Person betest, legst du einen Fluch auf die Person, ja, und all diese Dinge. Und du musst dich nach biblischen Prinzipien orientieren, weil sonst öffnest du dem Feind die Tür, Dämonen kommen in dein Leben, machen dich kaputt, nehmen dir alles weg und, und. Und da möchte ich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Weil du wirst unter Druck gesetzt, ja, du betest falsch und Dämonen kommen, du tust die falschen Werke und alles geht kaputt, ja, und so weiter. Richtig ist, dass es einen Wandel in biblischen Prinzipien gibt, der von Gott auch gesegnet ist. Das ist schon wahr. Ja, also wenn wir uns nach biblischen Prinzipien richten, dann gibt's natürlich einen Segen. Ja, aber ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Biblische Prinzipien funktionieren auch ohne Gott. Ja? Funktionieren ohne Gott. Es ist ein Prinzip. Ja? Es ist ein Prinzip, und wenn du dieses Prinzip anwendest, funktioniert es. Satan kopiert alles. Er kopiert alles. Er kopiert das Sprachenreden, er kopiert Heilungen, ja, und so weiter. Ja, der macht alles nach, was er nur nachmachen kann. Ja, aber biblische Prinzipien, habe ich hier geschrieben, sind ähnlich wie Naturgesetze. Es gibt eine Schwerkraft, einen Magnetismus. Es gibt eine Fliehkraft, ja. Es gibt verschiedene Kräfte und Mächte in dieser Welt, die funktionieren, der Gott geschaffen, damit alles in seiner Ordnung ist, damit alles funktioniert. So gibt es auch biblische Prinzipien, die funktionieren. Wendest du sie an, kannst du auch einen Segen erhalten, ohne dass du eigentlich mit Gott was zu tun hast. Ja? Aber ich möchte einen Schritt weiter gehen, weil biblische Prinzipien ohne Gott anzuwenden, heißt noch nicht, dass du Leben hast. Heißt noch nicht, dass Gott wohlgefällig mit dir ist, sondern du hast etwas entdeckt, was Gott geschaffen hat, was Gott gesagt hat, und du hältst dich dran. Ja, was ich möchte, und das ist eigentlich immer so mein Herzenswunsch, wenn es um Gemeinde geht: Was ist in deinem Leben schon vorhanden? Und das holen wir raus. Ja, wir, so, was hat Gott dir schon gegeben? Was ist schon da? Ja, drum, deine Offenbarung genügt. Ja, es kann aber sein, dass Dinge in deinem Leben da sind, die du gar nicht siehst. Du weißt es gar nicht. Ja. Bis irgendeiner sagt: Hey, pass mir auf, da ist ja was. Ach so, dann schauen wir mal genau hin. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ja. Es kann aber auch sein, dass du eine falsche Lehre hast und du es deshalb nicht siehst, weil es diese Lehre gibt: Du musst richtig beten, du musst das richtig machen, du musst das richtig proklamieren. In deinem Herzen ist aber ganz was anderes. Ja, und du kannst das, was du eigentlich hast, von von Gott in deinem Herzen, in deinem Leben gar nicht ausleben, gar nicht anwenden, gar nicht gebrauchen, weil eine Lehre, speziell über das Internet jetzt auch, in unser Leben hineinkommt, das sagt, das ist falsch, das geht nicht, das ist, vergiss es, das musst du ganz anders machen und, und. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ja, was da ist. Und da möchte ich zuerst mal auf ein Prinzip eingehen in unserem Leben, das auch sehr oft übersehen wird. Jeder Mensch hat einen Glauben oder eine Erkenntnis oder Offenbarung aufgrund seiner Herkunft. Es gibt eine Geschichte in deinem Leben. Du hast eine Familiengeschichte, die kann über Generationen gehen, ja. Die kann aber auch bei deinen Eltern schon aus sein, weil du gar nicht weiter weißt, was ist denn der Hintergrund deiner Familie. Ja? Also deine Familiengeschichte, ob du sie kennst oder nicht, hat Einfluss auf dein Leben. Ja? Deine Kultur. Ich bin jetzt zwar geboren auf Vorarlberg, aber ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Und als Gott mich wieder nach Vorarlberg geschickt hat, dann war das nicht nur eine andere Sprache, die ich gelernt habe. Es war eine andere Kultur. Ich bin beeinflusst von der germanischen Kultur, von der bayerischen Kultur. Von daher, hier haben wir es mit der alemannischen Kultur zu tun, von der Schweiz her. Ja, es ist ganz was anderes. Der Hintergrund deiner Religion, katholisch, evangelisch, orthodox, Islam, Hinduismus, Buddhismus, und, auch Atheismus, ja, ist eine Religion im Endeffekt, ja, mit einer Jugendweihe, der Kommunismus, mit einer Jugendweihe auch, ja. So, also Religion hat auch Einfluss, bis wir dann endlich mal zu Jesus kommen, ja, sind wir da geprägt. Lebensverändernde Erlebnisse. Es kann sein, dass es Erlebnisse in unserem Leben gab, die unser Leben verändert haben. Da ist etwas passiert und das hat dein Leben radikal verändert. Ja. Deine Persönlichkeit. Der eine ist so richtig und der andere so, lassen wir mal. Je nachdem. Deine Gaben und Talente. Ja. Es gibt Leute, die haben Gaben und Talente ohne Ende. Und es gibt wieder andere, die sagen, ich kann gar nichts. Ja, da ist überhaupt nichts da. Zeitalter. Das Zeitalter, in dem wir geboren sind. Ja, die Generation. Da wird ja von der Generation Z geredet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kommen wir aus der Turnschuhgeneration. Ja, ich glaube, das war unsere, die Turnschuhgeneration. Ja, da gibt's verschiedene Generationen, Zeitalter, wo bin ich aufgewachsen und auch den Kontinent, sage ich mal, bin ich in Europa aufgewachsen, in Afrika, in Asien und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch das ganze Patchwork-Team. Patchwork mit verschiedenen Familien, auf verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen vielleicht noch. Da wird's dann richtig interessant. Ja, da geht's dann rund. Diese Dinge prägen unser Leben, ob wir wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es annehmen wollen oder nicht. Ja, also von daher ist es schon interessant, sich einmal die eigene Geschichte ein bisschen anzuschauen. Ja. Und drei Dinge geschehen dann aufgrund unserer Geschichte. Das erste ist unsere Identität. Wer bin ich? Wird von all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, prägen unsere Identität, wie ich mich sehe. Ja? Ich bin. Ja, was, wer, wie, wo. Ja? Diese ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, führen auch zu lebensverändernden Festlegungen. Zum Beispiel, ich werde nie wieder jemandem vertrauen. Das ist eine Festlegung, ja, das prägt dein Leben. Ja, ich habe zum Beispiel die Festlegung getroffen, irgendwann als Kind, ich möchte nie ein Tier haben. Der Grund war, dass ich gesehen habe, dass Tiere sterben und die Menschen dann leiden. Da fließen Tränen. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will nie ein Tier haben. Nicht, weil ich Tiere nicht mag, sondern weil ich das Ende nicht sehen will. Ja. Und so weiter. Lebensverändernde Festlegungen. Ja, ich will nie heiraten. Auch das gibt's. Ja. Und so weiter. Und es gibt geistliche Proklamationen. Ich habe das geistlich in Klammer geschrieben. Ich bin arm und ich werde immer arm bleiben. Ja. Oder meine Autos gehen immer kaputt. Ja. Oder dies oder jenes passiert. Es wird immer so sein. Und diese drei Dinge prägen unser Leben auch als Jünger Jesu. Das ist ja nicht von heute auf morgen vorbei. Das ist da und auf dem Weg der Heiligung erleben wir die Veränderung. In dem Maße, wie wir mit Jesus gehen, erleben wir Veränderung, oder? Wir bleiben nicht die gleichen. Ja? Es gibt zum Beispiel einen Bruder hier in Vorarlberg, der hat gesagt, so wie Jesus kann ich nicht werden und so wie du bist, Franz, will ich nicht werden, also ich verändere mich nicht, ich bleibe so, wie ich bin. Wisst ihr, was passiert ist? Heute, 35 Jahre später, er ist immer noch genau gleich. Er hat sich weder zum Schlechten verändert noch zum Besseren. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Ich habe den, glaube ich, 15 Jahre nicht gesehen und als ich ihn das erste Mal wieder traf, er hat sich genau gleich benommen, er hat genau gleich geredet, er hat genau gleich gehandelt. Es war, jetzt die 15 Jahre war es nicht gegeben. Und diese Dinge kommen in unser Leben und die prägen uns. Und was ich heute möchte ist, egal wie dein Leben aussieht, egal welche Prägung du hast, damit Gott ein Wunder in deinem Leben kann, in deinem Leben tun kann, es reicht. Es reicht. Es passt. Du musst ihn nicht verkrampfen, ich muss den Glauben dieser Bruder, diesen Bruders oder dieser Schwester haben, dann werde ich was erleben, oder ich muss diese Berufung haben oder diesen Engel sehen, dann wird was passieren, oder ich muss dies oder jenes und dann wird, nee, das, was du hast, reicht. Ja, und ich möchte euch an 5 Dingen das zeigen. Und die Bibelstellen kennen wir alle, die Geschichten kennen wir alle, darum tue ich mir jetzt sehr leicht, weil ich muss nicht auf die Details eingehen. Ihr kennt die. Und darum können wir da drüber gehen. Und die erste, und das ist ja eine der fast interessantesten, ja, die Begebenheit steht in Markus 7, von Vers 27 bis 30. Ich lese euch das, ich habe hier die NGÜ. 27 bis 30. Aber Jesus wehrte ab. Lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hat es verlassen. Eine der interessantesten Begegnungen, eine Frau, die keine Jüdin war, sie war griechischer Herkunft. Jesus sagt, für die bin ich gar nicht gekommen. Ich bin für die Juden gekommen. Mit den Heiden hat er nichts zu tun. Und dann sagt er das dieser Frau auch und sagt, pass mir auf, das Brot ist für die Kinder. Du bist nicht das Kind Gottes. Du bist kein Kind. Ja, das ist nicht für dich. Du gehörst nicht zum Haushalt. Du gehörst nicht zum Haus Gottes. Du gehörst nicht dazu. Und sie sagt, da hast du recht. Stimmt. Aber die Hunde unterm Tisch, die kriegen den Abfall, der runterfällt. Und den will ich. Das reicht mir. Und Jesus sagt, okay, geh heim, du hast es. Was hat diese Frau? Diese Frau hat eine Offenbarung oder einen Glauben oder eine Erkenntnis, je nachdem, wie man es sagen will, konnte ich mich selber nicht ganz entscheiden. über die Barmherzigkeit Gottes. Sie wusste, sie hat keinen Anteil an Gott. Sie wusste, Jesus Christus ist nicht für mich gekommen. Ja, aber sie wusste auch, wenn ich hingehe, er ist barmherzig. Und ich werde Barmherzigkeit erlangen. Das war alles, was sie hatte. Ja, mehr hatte sie nicht. Und das hat Jesus gesehen. Ja. Und darum hat er diesen Dämon rausgeschmissen. Und das ist ja jetzt etwas, wo man sagen würde, naja, viel ist das ja nicht gerade, oder? Aber sie hat es gehabt. Ja. Und sie kam mit dieser Sicht über die Barmherzigkeit Gottes zu Jesus und sagt, okay, ich habe keinen Anteil an dir, ich habe keinen Anteil an Gott, ich habe keinen Anteil an den Verheißungen, ich habe keinen Anteil an diesem Volk Gottes, aber das, was übrig bleibt, will ich. Den Rest, den keiner will. Ja, und er hat gesagt, okay, kannst du haben, nimm es. Die Frau hat eine Offenbarung über die Barmherzigkeit Gottes. Gehen wir zum nächsten. Lukas 8, 18, 38. Auch ein ganz interessanter Mann. Die ganze Bibel ist voll von interessanten Leuten, oder? Eigentlich. Wenn man es genau nimmt, ja, kann man von jedem was lernen. Von dem einen, wie man es macht, und von den anderen, wie man es nicht macht. 38, da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich denke, ihr wisst, wer das ist. Das ist ein Blinder an der Straße. Und Blinde haben ja ein gutes Gehör. Die hören Dinge, die hören wir nicht. Die hören das. Und da kommen die Leute vorbei und dann fragt er so einen, um was geht's denn hier? Es muss ja ein Riesentrubel gewesen sein. Was ist denn hier los? Und sagt einer, ja, Jesus von Nazareth geht gerade vorbei. Und er springt auf. Und was sagt er? Jesus, Sohn Davids. Sohn Davids, dieser Mann hatte eine Offenbarung darüber, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist. Sohn Davids war eine Bezeichnung aus dem Alten Testament für den Messias. Der Sohn Davids wird kommen und sich auf den Thron setzen. Der Messias. Ja. Und dieser Blinde, der springt auf und sagt, Sohn Davids. Messias. Retter. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Also was dieser Mann hatte, eine Offenbarung, dass Jesus der Messias ist. Das hatten weder die Schriftgelehrten noch die Pharisäer noch die Priester. Auch der Hohepriester nicht. Aber ein Blinder, der am Straßenrand sitzt, der gar nicht rumgehen kann, der gar nicht rumlaufen kann. Aber er hatte das. Matthäus 8, Kapitel 2. Wisst ihr schon, was da steht? Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Ja. Jesus berührte ihn, steht hier. Ein Aussätziger war unrein. Wer ihn berührte, wurde selber unrein, vom Gesetz unrein. Ein Unreiner musste das vor sich herrufen, wenn er unterwegs war. Unrein, unrein. Und die Leute mussten auf die Seite, mussten Abstand halten. Er durfte mit niemandem Gemeinschaft haben. Er durfte in kein Haus hineingehen. Er musste im Freien leben. So. Und jetzt kommt er zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus sagt, ich will, und berührt ihn. Und nicht der Unreine hat Jesus unrein gemacht, sondern der Reine hat den Unreinen rein gemacht. Amen. Darum brauchen wir gar keine Angst haben, auf irgendwelche Leute unsere Hände zu legen, nur weil Dämonen da sind oder sonst was. Wir machen die Ansage. Ja. Nur nebenbei. Was war seine Offenbarung? Es war nicht Barmherzigkeit, es war nicht, dass Jesus der Messias ist. Seine Offenbarung, sein Glaube, seine Erkenntnis war, wenn du willst, du kannst es. Er wusste nicht, ob Jesus es will. Das wusste er nicht. Aber er wusste, wenn er will, dann kann er's. Das war für ihn klar. Wenn er will, kann er es tun. Ja. Und Jesus sagt, ich will. Ja. Und sofort war er rein. In dem Zusammenhang fällt mir gerade auf, die Priester im Tempel mussten eigentlich mit Jesus 3 Jahre lang ganz schön Stress gehabt haben. Warum? Da Johannes schreibt in seinem Evangelium, im 1. Johannesbrief, wenn wir alles aufgeschrieben hätten, was Jesus getan hat in den 3 Jahren, alle Bücher der Welt würden das nicht fassen. Also da sind täglich Zeichen und Wunder passiert. Jetzt ist es aber so, wenn eine Heilung geschieht, gerade bei einem Aussätzigen, dann muss er zum Priester in den Tempel gehen, muss sich da einem Test unterziehen, und der Priester muss ihm das bescheinigen, dass er gereinigt ist. Das heißt, jeden Tag kommen in den Tempel Leute, die sagen, ich bin geheilt, ich bin rein, ich habe dies, ich habe jenes. Und die Priester hatten Stress damit, weil sie mussten das jetzt nachprüfen. Sie mussten die Zeugen holen, die Familie. Wer kennt diesen Mann? Was war mit dem? Stimmt denn seine Geschichte? Vielleicht den Synagogenvorsteher noch kontaktieren. Und die Priester hatten echt Stress damit mit Jesus. Jeden Tag kamen hier Leute an. Ja, wir wissen von den 10 Aussätzigen. Da kamen gleich 10 Aussätzige auf einmal, alle 10 rein. Ja, also da waren Priester dann schon mal beschäftigt, ja, um das nachzuprüfen, rauszufinden und dann auch zu beglaubigen. Doch, da ist eine Reinheit geschehen, dass er wieder in die Gesellschaft aufgenommen wird, die entsprechenden Opfer bringen und die ganzen Rituale. Also die hatten da echt Stress mit Jesus. Aber er hatte eine Offenbarung, Jesus kann tun, was er will. Er kann alles. Die einzige Frage, die er nicht wusste, will er. Aber dass er es kann, war für ihn kein Problem. Ja. Und er hat es erlebt. Dass Jesus es kann, war da, und dass er damit mit dieser Anfrage zu Jesus gekommen ist. Nicht nur, er kann es, aber ich weiß es nicht und darum gehe ich nicht hin. Sondern ich weiß, dass es kann, also gehe ich jetzt mal zu Jesus und frage ihn, ob er auch will. Ja, man könnte das auf Neudeutsch jetzt mit Gebet übersetzen. Ja. Ja. Der nächste, Lukas Kapitel 7, Vers 9, da ist einer, den hat Jesus noch als Vorbild für Israel hingestellt. Und das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist wieder, es war ein Heide. Und es war noch dazu ein Offizier der Besatzungsmacht. Ein römischer Hauptmann. Also das geht gar nicht, dass Jesus da was tut. Erstens mal, dass er einem Heiden was tut. Und zweitens, dass er einem Offizier der Besatzungsmacht, die wollen wir eigentlich loswerden. Die wollen wir töten. Und Jesus tut ihm noch was Gutes. Also das kannst du echt vergessen. Ja. Also man kann sich auch Feinde machen, wenn man Gutes tut. Lukas 7, Vers 9. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Was ist passiert? Die Juden kamen zu Jesus und sagten, du Jesus, komm doch mal mit, da gibt es einen römischen Hauptmann, aber der ist gut. Er ist einer von den Guten. Ist nicht einer von den Schlechten, ist einer von den Guten, hat unserem Volk viel Gutes getan, aber sein Diener ist krank. Und Jesus lässt sich bitten und sagt, okay, komm ich, und geht hin. Als er kurz vor dem Haus ist, schickt ihm der Hauptmann Diener entgegen und sagt, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Ein Punkt ist ja, dass das Gesetz des Mose es verbietet, dass ein Jude das Haus eines Heiden betritt. Das wusste der Hauptmann natürlich, da er Kontakte hatte. Und so wollte er Jesus wahrscheinlich nicht irgendwie jetzt öffentlich bloßstellen, sondern gesagt, du Jesus, pass auf, du musst gar nicht kommen. Ja, brauchst gar nicht reingehen zu mir. Ich bin ein Offizier, ich habe Autorität, wenn ich sage, dies oder jenes, da passiert das. Und auch du musst nur einen Befehl geben. Und schon läuft das. Ja? Und Jesus sagt, wow, in ganz Israel habe ich das nicht entdeckt. Ja, er anerkannte die Autorität Jesus. Ja, er hatte eine Offenbarung darüber, dass wenn Jesus einen Befehl gibt, dann passiert der. Ja, dann passiert das. Ob er diesen Befehl einer Krankheit gibt, einem Dämon gibt oder sonst was, ist völlig egal. Wenn Jesus spricht, passiert's. Ja. Und Jesus sagt, wow. All die Juden haben gehört, dass ein Heide als Glaubensheld jetzt hingestellt wird. Das geht natürlich gar nicht. Ja, das ist also wieder ein Punkt mehr, dass man die Steine aufhebt und ihn steinigen will. Ja. Und dann die letzte Bibelstelle, Matthäus 14. Und dann haben wir 5 verschiedene Punkte. Und das ist interessant. Matthäus 14, 28. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn du es bist, Herr, dann sag, ich soll kommen. Und Jesus sagt, okay, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Und Petrus hatte eine Offenbarung darüber, dass bei Jesus alles möglich ist. Wenn Jesus sagt, komm, dann ist es völlig egal, wie die Situation ist. Müssen wir uns das vorstellen, hoher Wellengang, Sturm, das Boot voll, Panik. Ja. Und jetzt steigt Petrus aus dem Boot. Da könnten doch, kann ich mir gut vorstellen, dass die anderen gesagt haben, hey Petrus, spinnst du, das Wasser. Du kannst nicht auf dem Wasser gehen, auch wenn das Jesus ist, aber du bist nicht Jesus. Du kannst das nicht. Aber Jesus hat gesagt, komm. Also steigt er raus. Jetzt hat er das sichere Boot verlassen, das eigentlich eh schon am Kentern war. Geht auf dem Wasser, auf dem man als Mensch eigentlich gar nicht gehen kann. Links und rechts sind die Wellen, der Wind ist da, der Sturm ist da. Und alles spricht dagegen, dass Petrus da irgendwie geht. Ja. Aber der Petrus ist losgegangen, weil er eine Offenbarung darüber hat, wenn Jesus sagt, komm, dann kann er. Jesus würde nie sagen, komm, und dann guck dazu, wie du untergehst. Ja, das würde er nie machen. Ja. Sondern, wenn Jesus sagt, komm, dann ist es möglich, egal wie die Umstände sind. Ob du da ein halbwegs sicheres Leben verlässt in einem Boot, das ganz schön geschaukelt wird, ob du den Rat von Menschen hinter dir lässt, die sagen, das kannst du nicht, und da draußen ist eigentlich nichts, was für dich gut ist, ja, es ist alles schlecht. Ja. Aber Petrus wusste, wenn Jesus sagt, komm, dann hält er mich auf. Dann trägt das auch, dann funktioniert das auch. So, und jetzt möchte ich die 5 Punkte nochmal zusammenfassen. Mit diesem Hintergrund, den ich vorher gesagt habe, deine Familiengeschichte, deine Kultur und so weiter, all diese Dinge spielen mit rein, wie du zu Jesus kommst. Und ganz ein gutes Beispiel ist hier der Hauptmann. Der Hauptmann war ein Römer, er war ein Soldat, er war ein Offizier. Er war es gewohnt, Befehle zu geben, die befolgt werden. Er war es gewohnt, dass Disziplin und Ordnung herrscht. Und jetzt, aufgrund seines ganzen Lebens, kommt er zu dem Entschluss, bei Jesus ist genau dasselbe. Er ist ein König, er ist ein General. Wenn er einen Befehl gibt, dann funktioniert das. Dann läuft das. Aufgrund seines ganzen Lebens. Und das können wir auf alle anderen übertragen. Ja? Auf jeden Einzelnen. Jeder hat so seine Lebensgeschichte und seine Dinge. Und jeder hat aufgrund dessen, was er in seinem Leben erlebt hat und wie das Ich Bin und Festlegung, Proklamation, das alles zusammenspielt, hat er eine bestimmte Sicht über Jesus, aber alle hatten das Gleiche. Wenn ich zu Jesus komme, dann passiert was. Ja? Und da sehen wir auch in Hebräerbrief, glaube ich, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und wer zu Gott kommen will, das geht nur über Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und alle fünf, mit ihren verschiedenen Hintergründen und so weiter, was da alles mitspielt, sie wussten, wenn wir zu Jesus kommen, wenn ich zu Jesus komme, dann werde ich belohnt. Dann krieg ich was. Aber jeder kam auf seine ganz eigene Art, mit seiner ganz eigenen Ansicht über Barmherzigkeit, Jesus der Messias, Jesus kann alles tun, was er will, Jesus muss nur einen Befehl geben. Aber es spielt alles, da steht die Person im Hintergrund. Und das möchte ich euch weitergeben. Du hast eine Geschichte. Du hast ein Ich Bin. Du hast Festlegungen, Proklamationen. Aber das ist gar nicht der wichtige Punkt, sondern dass du trotzdem eine Sicht über Jesus hast, mit der du zu ihm kommen kannst. Du musst nicht die Sicht des anderen haben über Jesus. Ja? Keine von diesen fünf Punkten ist besser als die andere. Alle haben gekriegt, was sie wollen, oder? Alle. Und das ist der Punkt, um den es mir geht. Komm so zu Jesus, wie du bist. Mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit deiner eigenen Offenbarung, mit deinem eigenen Anliegen, auf deine ganz eigene Art und Weise, ja. Und dann erwarte, dass du es bekommst. Ja, deine Offenbarung, deine Erkenntnis, dein Glaube, der genügt. Der genügt. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Und wenn du merkst, dass das reicht und dass das funktioniert, dann wächst dein Glaube, deine Erkenntnis und deine Offenbarung. Und dann kannst du dir wieder was Neues holen. Aber bleib in dem, was du hast. Versuche nicht, Dinge dir anzueignen, die andere haben. Oder in den Glaubensstiefeln der anderen zu gehen oder zu leben. Das kannst du nicht. Ja, geh dein eigenes Tempo mit dem Herrn, geh deinen eigenen Weg mit dem Herrn, aber geh mit dem Herrn. Das ist der Punkt. Geh mit dem Herrn, ja, und deine Offenbarung, die du hast, die genügt dir. Du brauchst nicht mehr. Und wenn du merkst, es funktioniert, wächst es. Und dann kommen größere Dinge. Ja, und dann kommen größere. Ja, und du wirst merken, wow, das funktioniert wirklich. Ja, und so diese Zettel möchte ich dir mitgeben, diese Bibelstellen, und ich habe versucht, mich da an den Text zu halten, den ich da drauf geschrieben habe. Und du kannst dir auch noch mehr dann anhören. Und ich hoffe, dass es dir zum Segen ist, dass du damit was anfangen kannst, dass es dir vielleicht ein bisschen den Druck nimmt, dass du dich entspannst, dass du in Frieden bist, in Ruhe bist, ja, weil du kannst so sein, wie du bist. Und kannst dich gleichzeitig verändern lassen in das Ebenbild Jesu. Auf diesem Weg, den du gehst. Es ist ein Weg der Heiligung. Es ist ein Weg. Mit der Bekehrung bist du nicht schon am Ende. Mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt hast du den ersten Schritt gemacht und dann geht's weiter. Ja. Und wir haben keine Ahnung, wie lang dieser Weg für uns noch ist. Ja. Wie viele Schritte wir noch gehen müssen. Wie lange der Weg ist, bis wir das Ziel erreichen. Aber auf diesem Weg geh ganz gechillt, der Herr ist mit dir, ja, und lerne von diesen fünf Leuten, ja, jeder hat seine eigene Geschichte und er hat trotzdem gekriegt, was er brauchte. Amen. Amen.